Akquise ist so wirklich die Basis, auf die alles fundiert, was wir sonst so im Chor machen und auf der auch all die tolle Musik und die Fahrten und die Gemeinschaft und so fundiert, weil ohne Sänger ist halt auch sonst nichts mit Chor und Musik zu tun.
Herzlich willkommen zum Puri Cantoris Support Podcast. In dieser Folge geht es um Nachwuchsgewinnung. Gemeinsam mit Sebastian Piel vom Knabenchor Kevela erkunden wir, welche Möglichkeiten es gibt, um Nachwuchs für unsere Chöre zu gewinnen, aber auch in welchen Formen wir das am besten durchführen.
Der Steckbrief.
Dein Name?
Sebastian Piel.
Chor oder Singschule?
Singschule.
Euer Name?
Knabenchor Kevela.
Eure Altersspanne?
Von 7 bis 19.
Deine Funktion?
Basilikakantor und Chorleiter des Knabenchor Kevela.
Und welches Stück liebt dein Chor?
Das ist schwierig zu sagen. Also im Moment lieben die alle Sico Cervus von Palestrina, aber die lieben auch Let It Be von den Beatles. Das sind im Moment so die Highlights.
Hallo Sebastian.
Hallo Judith.
Wir wollen uns heute über das Thema Nachwuchsgewinnung unterhalten. Wir haben hier viele, viele Möglichkeiten, Projekte zu starten, uns umzutun, in der Stadt Menschen einzuladen. Welche Ziele kann man denn grundsätzlich mal haben, wenn man sich an die Nachwuchsgewinnung wagt?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man bei all dem, was man chorisch macht, das Hauptziel eigentlich musikalische Bildung ist. Das heißt, dass ich versuche, Jungs oder Mädchen, je nachdem, was für einen Chor ich habe, Bildungsinhalte zu vermitteln. Und wenn ich das als Basic für alle meine Arbeit habe, dann kann ich, glaube ich, danach verschiedene Sachen versuchen. Und da ist dann tatsächlich, glaube ich, mein Ziel, dass ich schauen muss, möchte ich vor allem Akquise, also möchte ich vor allem, dass meine Kinder- oder Jugendchöre größer werden? Oder geht es mir eigentlich darum, dass so eine Grundmusikalisierung innerhalb der Stadt oder Pfarrei oder in den Schulen stattfindet? Und je nachdem, was ich da für Entscheidungen treffe, hängt dann, glaube ich, auch davon ab, wie ich dann danach weiter vorgehe, um ja meine Akquise-Methoden daran anzupassen.
Welche Institutionen und Orte eignen sich denn aus deiner Sicht besonders, um Nachwuchs für die Musik oder den Chor zu gewinnen?
Ja, also auch da hängt es ein bisschen davon ab, wiederum, was meine Ziele sind. Aber ich glaube, wenn ich vor allem einen Kinder-Jugendchor bauen will, der verschiedene Altersstrukturen anspricht, dann habe ich da als Chor verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum einen in die Kindergärten gehen, um da wirklich mit den Allerkleinsten zu versuchen, schon Nachwuchs zu gewinnen. Ich kann in die Grundschulen gehen. Ich kann aber auch in die weiterführenden Schulen gehen. Wir haben als Kirche auch noch als vierten Punkt die Möglichkeit, in die Pfarrei oder, wenn ich jetzt an der Domkirche arbeite, vielleicht in die Stadtpfarrei oder das nähere Umfeld zu gehen, um dort im Kommunions- oder Erstkommunionsbereich Akquise zu gestalten. Aber ich glaube, unsere primären Ansprechpartner, wo wir die Menge an Sängern generieren, die wir brauchen, um auch vielleicht einen leistungsfähigen oder zumindest einen Chor zu bauen, der ein bestimmtes Repertoire generieren kann, sind vor allem Kindergärten und Schulen, unsere besten Player, an die wir herangehen können.
Welche Altersgruppen eignen sich denn da besonders oder in welcher Hinsicht?
Ja, das macht die Sache so komplex. Also ich finde, dass jede der drei Formen von Kindergarten bis weiterführender Schule verschiedene Vorteile und Nachteile mit sich bringt. Ich kann ja mal klein anfangen im Kindergarten. Im Kindergarten haben wir es vor allem mit Kindern zu tun, die gar keine musikalischen Vorerfahrungen haben. Das gilt manchmal für die Schulbereiche auch, aber hier ist es natürlich extrem. Der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir mit Kindern zu tun haben, die häufig noch keine Hobbybindung haben und deshalb noch mehr Freiraum haben als in den Schulformen später. Also selbst ab der Grundschule habe ich die Erfahrung gemacht, dass man häufig, wenn man in die ersten oder zweiten Klassen geht, schon mit Kindern zu tun hat, die manchmal total toll singen können und auch total begeistert sind, aber in ihrem Hobbybereich schon so voll sind mit verschiedensten Aktivitäten im Sportbereich vor allem, aber auch manchmal im künstlerischen Bereich, dass da dann gar kein Platz mehr ist, um so etwas wie Chor zu gestalten. Und je früher wir reingehen, desto höher ist die Chance, dass dann noch Freiräume sind, um Kinder dafür zu gewinnen. Das ist der Vorteil im Kindergartenbereich. Wir haben allerdings andere Umstände, die das etwas schwieriger machen. Zum Beispiel, dass wir es mit Kindern zu tun haben, die vielleicht selber noch gar keinen Sensus dafür haben, was sie gerade wollen oder dass sie vielleicht auch in irgendwas besser werden möchten, sondern vor allem Freude am Singen haben, was eigentlich eine tolle Sache ist, aber die sich dann selber noch nicht so gut artikulieren können. Und deswegen muss ich mir überlegen, wenn ich im Kindergarten arbeite, welche Möglichkeiten ich dann ergreife, um dort Akquise zu machen. Ich kann in allen drei Schul- oder Kindergartenformen, auf die wir jetzt eingehen, gibt es immer die Möglichkeit, dass ich entweder ein dauerhaftes, regelmäßiges Angebot gestalte oder dass ich immer nur einmal im Jahr hineingehe, um Sänger zu gewinnen. Und prinzipiell finde ich bei Chorangeboten regelmäßige Sachen gut und ich glaube, dass das hier auch okay funktioniert im Kindergarten, weil ich dann die Kinder mich einfach öfter sehen und mich auch als Faktor wahrnehmen, der im Kindergarten vorhanden ist. Und wenn ich bei Festivitäten ein musikalisches Angebot mit den Kindern gestalte, dann bin ich auch dafür Eltern präsent und die können sehen, was ich mache. Denn im Umkehrschluss ist es so, wenn ich nur einmal hineingehe, zum Beispiel im Jahr und mit den Kindern singe und dann vielleicht irgendeine Form zur Akquise mache, dann ist es, glaube ich, schwierig, im Kindergarten an die Eltern heranzukommen, weil ich kann auch häufig einem Kindergartenkind nicht einen Zettel in die Hand drücken und sagen, ey, du hast es total toll gemacht, erzähl doch mal zu Hause davon, weil die zum Teil nicht in der Lage sind, das auf eine vielleicht reflektiert genug Art und Weise zu vermitteln. Und deswegen glaube ich, dass es in dem Fall einfacher ist, an die Eltern zu kommen, wenn es regelmäßig stattfindet. Allerdings, und das betrifft alle anderen Formen auch, ist es so, dass eine regelmäßige Akquise natürlich viel zeitaufwendiger ist, als nur einmal im Jahr hineinzugehen. Und da muss ich als Chorleiter natürlich schauen, was für Kapazitäten habe ich, entweder selber oder vom Personal, je nachdem, wie groß mein Laden ist, um das zu gewährleisten. So, das zum Thema Kindergarten. Dann gehe ich jetzt einmal auf Grundschule ein, also die nächste Form. In der Grundschule ist es so, auch da habe ich wieder die Möglichkeit, entweder regelmäßig reinzugehen oder nur einmal im Jahr zu schauen, was passiert. Und wenn ich regelmäßig hineingehe, kann ich das machen, zum Beispiel, indem ich Schulgottesdienste dort vorbereite. Oder ich mache eine regelmäßige Betreuung bestimmter Klassen oder auch AGs und Gruppen. Oder ich bereite auch Dinge musikalisch wieder vor, die an bestimmten Festen wie Schulfest oder auch Jahresabschluss oder vergleichbare Sachen stattfinden. Der Nachteil oder Umstand ist, dass wir bei Grundschulen ja auch wiederum sehr viele Angebote es schon gibt und ich mir überlegen muss, wie viel Zeitinvestment kann ich tatsächlich bringen? Also schaffe ich es wirklich, große Teile der Schule regelmäßig zu besuchen und dann trotzdem noch eine Akquise zu fahren? Und ich werde mir wahrscheinlich dann eher einzelne Schulen raussuchen, mit denen ich dann ja regelmäßig agiere, weil ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, mit, keine Ahnung, mehr als 2 Grundschulen jede Woche ein Programm zu fahren, wo ich jede Klasse oder wie viel auch immer einmal pro Woche sehe. Aber in AGs kann ich mir vorstellen, dass das zeitmäßig vielleicht für mehr Chorleiter auch kompatibel ist. Die andere Möglichkeit ist, dass ich einfach verschiedene Grundschulen im Umkreis einmal im Jahr besuche. Und je nachdem, wie hoch ich dort streue, kann ich natürlich in einem kürzeren Zeitpunkt viel mehr verschiedene Jungs und Mädels erreichen, als das mit so einem regelmäßigen Projekt der Fall ist. Allerdings ist es natürlich so, dass dann die Kinder mich dort nicht so gut kennen. Ich bin dort nicht so präsent. Aber ja, meine Streuung ist einfach viel höher. Das Schwierige an dem Umstand ist, dass dadurch, wenn ich nur einmal im Jahr reingehe, diese eine Stunde, die ich dort gestalte, sehr auf dem Punkt sein muss. Wenn das an der Stelle nicht klappt, wenn ich mich selber nicht gut time und den Ablauf nicht gut im Blick habe und auch die Relation zwischen wie viel singe ich, wie viel Motivationsarbeit mache ich, wie viel investiere ich an Zeit, um über mein eigenes Chorprojekt zu erzählen, dann wird mir das wahrscheinlich schnell auf die Füße fallen und ich werde nicht die Ergebnisse bekommen, die ich haben will. Ansonsten kann es sehr effizient sein, einmal im Jahr durch sehr viele verschiedene Schulen zu gehen und Sänger zu generieren.
Wenn ich ein regelmäßiges Projekt dort mache, was ja dann eigentlich schon kein Projekt mehr ist, sondern quasi eine AG oder ein Chor oder wie auch immer, nehmen mich dann die SängerInnen wahr als, ich bin ja eigentlich an der Kirche und mache dort den Chor und ich möchte für dort auch die Kinder gewinnen? Oder nehmen sie mich wahr als, naja, ich mache ja eh den Chor der Schule und ich habe ja das Angebot in der Schule als Chor, warum sollte ich denn dann eigentlich noch woanders hin auch gehen?
Ja, ich glaube, das ist ein Grundproblem von dem, wenn man so regelmäßig in der Schule präsent ist. Ich glaube, also dass man sich dann tatsächlich die Frage stellen muss, wie kann ich diese Transferleistung schaffen? Ich glaube, dass man das schaffen kann, dadurch, dass man innerhalb seiner AG oder des Projektes, was man dann da aber regelmäßig fährt, gezielt SängerInnen ansprechen kann und wirklich auf die zugeht. Ich glaube, das ist der Punkt, den man sowohl bei der regelmäßigen als auch bei der punktuellen Akquise beachten muss, dass ich SängerInnen persönlich ansprechen muss. Ich muss auf sie zugehen und ihnen vermitteln, dass sie ein besonderes Talent haben, dieses Hobby wirklich gut zu gestalten, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich ein herausragender Sänger ist. Ich glaube, das Hauptkriterium für uns bei der Akquise ist die Stimme gesund und hat derjenige Lust auf Singen? Wenn die beiden Punkte da sind, glaube ich, können wir die Kinder in der Regel gebrauchen für unsere Ensembles und können mit denen umgehen. Und ich glaube, dass wenn ich regelmäßig das mache und dann würde ich nach ein paar Wochen jemanden das als Folgehobby empfehle, dass das gut funktionieren kann, aber ich muss es sehr bewusst einfädeln. Es wird nicht automatisch passieren, dass diese SängerInnen bei mir landen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass ich auch die Eltern immer überzeugen muss davon, auch wirklich dieses Hobby zu unterstützen. Und da sehe ich schon die Gefahr, dass es Eltern gibt, die sagen, ja klar, findet doch schon in der Schule statt, warum soll ich im Nachmittagsbereich, möglicherweise sogar mehr als einmal die Woche, mein Kind noch in diesen anderen Chor schicken, der dann auch noch was mit Kirche zu tun hat, was die Sache ja häufig nicht einfacher macht. Aber wo wir vielleicht später nochmal drauf eingehen werden.
Okay, wir haben noch Schulform 3. Wir schauen mal in den Jugendchor. Für was eignet sich die Altersgruppe der weiterführenden Schulen besonders?
Ja, also auch da haben wir wieder das Gleiche mit regelmäßig und nicht regelmäßig. Bevor ich da drauf eingehe, was ich vielleicht für effizient halte, ist es vielleicht ein bisschen gut zu schauen, was sind denn unsere Voraussetzungen im Vergleich zu den anderen Formen. Und zwar ist es zum Ersten so, wir haben Kinder, die haben schon mehr musikalische Bildung erhalten, als das im Kindergarten oder im Grundschulbereich ist, einfach durch die Grundschule, wo in der Regel irgendeine Form von Musikunterricht stattfindet und viele Kinder, oder was heißt viele, zunehmend weniger, aber einige Kinder haben immer noch ein Instrument, mit dem sie sich auseinandergesetzt haben. Das ist ein Vorteil, weil ich manchmal schneller ans Musizieren mit denen kommen kann. Wir haben aber auch zwei oder vielleicht sogar drei Punkte sind es eigentlich, die es schwieriger machen. Das eine ist, dass einfach bei vielen Jugendlichen schon so eine Grundaversion gegenüber klassischer Musik vorhanden ist und gegenüber Kirche vorhanden ist und auch noch gegenüber Kirchenmusik vorhanden ist. Und
optimale Voraussetzungen.
Ja, optimale Voraussetzungen. Also ist natürlich auch nicht bei allen so, aber es ist schon bei ziemlich vielen so. Also ich habe auch Akquiseprojekte zum Beispiel in Gesamtschulen gestaltet. Und das zu durchbrechen ist erstens schwierig und zeitaufwendig und hat auch dann noch dazu damit zu tun, dass es bei manchen auch einfach gar nicht funktioniert. Also, dass da wirklich die Aversionen so groß sind, dass wenn eine Gruppe schlecht funktioniert, wenn eine Klasse oder eine AG sich so zusammensetzt, dass ich da eigentlich es mit Kindern bzw. Jugendlichen zu tun haben, die große Teile von dieser Art von Musik ablehnen, es viel schwieriger ist, die zu begeistern als in der Grundschule. In der Grundschule habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch solche Aversionen zum Teil vorhanden sind, aber in einem viel, viel geringeren Maße und eigentlich vor allem über die Eltern dann jeweils transportiert. Und dass, wenn ich mit denen erstmal ans Singen komme, wenn das Gefühl da ist, ich singe, dann ist ab einem gewissen Punkt auch egal, was ich singe, denn ich habe so eine Form von Selbstwirksamkeit und auch Ästhetik, die ich an mir selber erlebe, wo dann zunehmend das Repertoire in den Hintergrund gerät. Also das merke ich ja auch selber im Weg, den die Jungs bei mir im Knabenchor von Chorchor zu Hauptchor und nachher dann sogar zu Männerstimmen beschreiten, dass da ein Akzeptieren von klassischer Musik viel mehr vorhanden ist, dass sie schon nach dem ersten Jahr eigentlich sensibilisiert sind für bestimmte Sachen, die vorher völlig fern von deren Spektrum da sind. Das heißt nicht, dass sie sich die Sachen dann freiwillig in ihrer Freizeit oder mit ihrer Peergroup anhören würden, aber im selber Ausführen ist dann eine ganz andere Offenheit da vorhanden. Und um jetzt wieder zurückzukommen zur weiterführenden Schule, ist diese Offenheit einfach sehr unterschiedlich vorhanden. Ich würde schon sagen, dass je bildungsnäher das Klientel ist, desto einfacher ist es, diese Barriere zu durchbrechen. Aber es ist auf jeden Fall nicht wirklich einfach.
Von welcher Altersgruppe sprechen wir denn da gerade? Also du sagst weiterführende Schule.
Ja, also weiterführende Schule und ich spreche vor allem eigentlich von Unterstufe. Ich finde, dieser Punkt, der wird zunehmend schwieriger. Das wird in der Mittelstufe noch schwieriger. In der Oberstufe, wenn die Jugendlichen ein bisschen selbstständiger geworden sind, dann geht's manchmal wieder mehr, weil da insgesamt eine andere Offenheit da ist, wenn ich so den schlimmsten Teil der Pubertät hinter mir habe. Also den Teil, wo ich wirklich krass mit Selbstfindungsproblemen ja auch zu tun habe und eigentlich noch gar nicht richtig weiß, wer ich bin und auch nicht, ob ich noch ein Kind bin oder ob ich eigentlich schon irgendwie ein Erwachsener bin oder dazwischen. Ab der Oberstufe wird es wieder ein bisschen besser. Aber in der Mittelstufe finde ich das sehr schwer, weil bei den Jungs kommt ja auch noch dazu, dass wir in der Zeit uns ja der Mutation befinden und damit singen eh nicht so einfach ist und man mit sich selber und seiner Stimme ja nicht so richtig klarkommt. Ja, das ist ein Punkt, der es schwierig macht in der weiterführenden Schule. Punkt zwei ist, dass die natürlich hobbymäßig häufig noch krasser aufgeladen sind als in der Grundschule. Also in der Grundschule finden die Kinder in der Regel ihre Hobbys, manche halt schon im Kindergarten, aber die meisten in der Grundschule und sind in der weiterführenden Schule voll und sind eher in einem Stadium von, ich habe zu viel und die weiterführende Schule frisst mehr Kapazitäten als vorher. Ich muss mich trennen von Hobbys und bin gar nicht mehr auf der Suche, neue Hobbys zu machen. Und das macht es schwieriger, nachher dann die Transferleistung von AG zu richtigen Choralltag zu schaffen. Ja, und der letzte Teil ist, und der macht es besonders für gemischtstimmige und für Knabenchöre schwierig, ist, dass eine sehr hohe Gender-Identifikation häufig schon vorhanden ist in den weiterführenden Schulen. Das macht es für Mädels manchmal nicht schwieriger, weil als Mädchen sieht man sich vielleicht manchmal auch als Sängerin oder jemand, der ein ja tendenziell künstlerisch weiches Hobby ausführt, was auch nicht besonders kompetitiv veranlagt ist, ist da schon die Möglichkeit, Mädchen zum Singen zu gewinnen. Mit Jungs wird es zunehmend schwieriger, weil sich in einer Gender-Bubble zu bewegen, wo man ja sehr von Männlichkeitsidealen geprägt ist, wo es eigentlich um ja Competition geht, wo Singen ja auch ein doch sehr weiches und künstlerisches Handwerk ist, da sehen sich viele Jungs immer weniger, je älter die werden. Erst so ab, ja, ich würde sagen, Oberstufe wird es wieder interessant, weil das ist ja ein Hobby, gerade in dem Jugendchor, wo man dann vielleicht auch Mädchen wieder kennenlernen kann und wo ja auch eine Überzahl an Mädchen haben, macht es das dann manchmal für Jungs interessant, dann wieder in eine Form von Jugendchor zu gehen. Aber in der Mittel- und Unterstufe macht es das auf jeden Fall schwieriger. So ist zum Beispiel meine Erfahrung, wenn ich AGs gemacht habe, gerade in den ersten Jahren, als ich in Keveler war, habe ich das viel gemacht. Da war es schon so bei der freiwilligen Wahl, dass ich häufig AGs hatte, in denen 20 Mädchen und vielleicht 2 Jungs waren. Manche auch gar keine Jungs. Und das, obwohl ich eigentlich ja gar nicht der Mädchenchor, sondern der Knabenchorleiter unserer Singschule bin, war das erstaunlich, dass sich das da so entwickelt hat und der Transfer schwierig war. Abschließend würde ich sagen, dass ich glaube, dass es in der weiterführenden Schule besser funktionieren kann, was Regelmäßiges zu machen, um eine Bindung an die eigene Person zu kriegen, weil ich glaube, dass das noch wichtiger ist als in der Grundschule. In der Grundschule, wenn ich schaffe, Jungs in einer Stunde oder Mädels für mich zu begeistern, dann habe ich, glaube ich, gewonnen, weil die dann nach Hause gehen und erzählen, wie es war und dann ich vielleicht die Connection herbekommen kann. Wie genau ich das mache, können wir nachher auch nochmal bequatschen. Aber das in der weiterführenden Schule, das mit einem Mal häufig nicht reicht, um eine Bindung zu mir und meiner Form von Musik zu gestalten, die ja sogar häufig auch Popmusik dann in RG sein kann, aber es ist ja Chormusik und das ist dann einfach häufig erstmal auf den ersten Blick nicht so cool als Solomusik nur mit Band drunter.
Das heißt aber auch für den Jugendchor, es läuft häufig eigentlich über Bindung, also auch über Freunde ansprechen, ist vielleicht nochmal so eine Quelle, aber natürlich auch über die Leitungsperson, die ja auch eine ganz wichtige Rolle spielen kann.
Ja, total. Also ich glaube, dass zumindest wenn die Jungs auch erstmal im Chor drin sind, also dass keiner im Chor bleibt, wenn er keine Lust auf Singen hat, dann wird man sich, glaube ich, einfach nach einer gewissen Zeit verabschieden. Aber ich glaube schon, dass die meisten Jungs mit deutlich mehr als 50% deshalb da sind, weil die ihre Peergroup und ihre Freunde da haben und weil die natürlich auch sich in irgendeiner Form und Weise mit Chorleitungen und StimmbildnerInnen verbunden fühlen und das Gefühl haben, dort wertgeschätzt zu werden und mit demjenigen auch gerne zusammenarbeiten. Ich glaube, dass man mit einem Bild von Chorleitungen, wie man es vielleicht noch vor ja 10, 20, eher 30 Jahren hatte, wo sehr viel Härte gefahren wurde, das heute nur noch begrenzt funktioniert. Ich glaube, dass viele Kinder und Jugendliche zu Recht sich dann entscheiden, dieses Hobby nicht weiterzufahren und sich vielleicht ein Hobby zu suchen, wo eine andere Form von Wertschätzung mit ihnen geschieht.
Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können in den Kindergarten gehen, wir können in die Grundschule gehen oder wir können in eine weiterführende Schule gehen. Für was hast du dich konkret vor Ort entschieden, mit welchen Zielen und wie gestaltest du dann deine Singstunden auch?
Ja, also ich habe mich von regelmäßigen Projekten nicht völlig verabschiedet. Ich bin noch in Schulgottesdiensten und so weiter drin, aber nur mit einer Schule, die sehr nah bei der Pfarrei ist und wo die meisten Bindungen da sind. Ansonsten funktioniert in Keveler, weil die Stadt so klein ist, es am besten, wenn ich wirklich durch alle Grundschulen in den Dörfern herumgehe. Und deswegen habe ich mich sehr auf dieses Ich gehe einmal hinein eingeschossen und es funktioniert auch ganz gut.
Und wie viele sind denn das ungefähr?
An Grundschulen? Oh, das sind 10 oder sowas ungefähr. Und da dann gehe ich jeweils in die ersten und zweiten Klassen rein. Aus den genannten Gründen, weil da halt einfach noch am wenigsten Bindung im Hobbybereich ist und ich immer hoffe, dass ich da einfach bestimmten Sportvereinen zuvorkommen kann. Und deswegen nicht alles schon mit dreimal Fußball die Woche blockiert ist.
Aber das heißt, wenn ich jetzt mal kurz hochrechne, 10 Grundschulen, erste, zweite Klassen, manchmal zweizügig würde ich es mal sagen. Das heißt ungefähr 40 Stunden. Du gehst eine Stunde oder gehst du auch mal 2 Stunden?
Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich nur eine Stunde pro Klasse rein und das sind dann, ja, ich habe das mal hochgerechnet, ich glaube, es sind ja sowas wie 30 Stunden, glaube ich, irgendwie, die ich dann da reingehe. Es hat dann natürlich immer so einen Rattenschwanz dabei, mit wie ich die Schule kontaktiere und welche Prozesse ich habe. Ja, also wenn man ehrlich ist, bräuchte man dafür einen Assistenten nicht, aber man muss das einfach irgendwie in seinem Deputat kalkulieren. Das ist einfach wirklich, wirklich zeitaufwendig ist, das zu tun. Aber auch da kann ich sagen, ohne das wäre nur ganz wenig da. Akquise ist so wirklich die Basis, auf die alles fundiert, was wir sonst so im Chor machen und auf der auch all die tolle Musik und die Fahrten und die Gemeinschaft und so fundiert, weil ohne Sänger ist halt auch sonst nichts mit Chor und Musik zu tun. Und in diese eine Stunde, wo ich dann hineingehe, funktioniert es so, dass ich am Anfang versuche, sehr kurz zu erzählen, wer ich eigentlich bin. Danach mache ich verschiedene spielerische Sachen mit denen und zwar einfach, um das Singen erstmal hineinzukitzeln. Häufig mit Dingen, die so ein bisschen papageienmäßig sind. Wir haben da eine Sache, die heißt das Spiegelspiel, wo ich Dinge vormache und die Jungs das dann direkt nachmachen, also die Jungs und Mädels natürlich, das direkt nachmachen und dadurch überhaupt, ohne es zu merken, ans Singen kommen, weil viele von denen tatsächlich noch nie gesungen haben. Also die haben dann nicht mal in der Schule gesungen, weil häufig ja einfach gar kein Musiklehrer da ist, um was zu gestalten. Dann steht zwar offiziell Musik irgendwie auf dem Plan, aber de facto passiert da nichts, außer möglicherweise vielleicht was mit dem Glockenspiel zu machen oder ein bisschen Musiktheorie. Aber mit Singen in einer kopfstimmigen Lage passiert es kaum, weil ja auch viele LehrerInnen, einfach weil sie es nicht besser wissen und können, ja häufig auch in einer sehr brustigen Lage vorsingen. Und diese Kopfstimme überhaupt hinaus zu kitzeln und zu gucken, ist das überhaupt bei jemandem schon vorhanden? Dafür brauche ich dann immer so die ersten Minuten eigentlich. Da haben wir auch Dinge, die ich aus der Ward-Methode übernommen habe, mit Tonblumen, die man dann zum Beispiel öffnet. Und ich habe auch häufig, genau, das ist vielleicht auch ein guter Tipp für männliche Chorleiter, sich eine Stimmpfeife mitzubringen, weil die ist mein Gadget, um den Kindern Töne auf deren Tonhöhe vorzuspielen. Ein Klavier wäre auch nicht schlecht, ist aber einfach in vielen Räumen nicht da. Deswegen gehe ich gar nicht erst davon aus, dass ich das zur Verfügung habe. Noch besser ist es natürlich, wenn ich eine meiner Stimmbildnerinnen mitbringen kann, die dann in der richtigen Tonlage vorlingt. Das macht dann diese Transferleistung der Stimme einfacher, aber habe ich auch nicht immer dabei, einfach aus zeitlichen Gründen. Und deswegen hilft da die Stimmpfeife sehr. Wenn ich diesen Teil habe, dieses ein bisschen Aufwecken, dann habe ich meistens auch ein Singspiel dazwischen. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe. Ich habe halt wirklich immer die Uhr im Blick, um zu gucken, dass ich am Ende noch für die richtig wichtigen Sachen noch Zeit habe. Und das eine, was ich habe, ist, das habe ich mir damals bei den Essener Domseknaben abgeschaut, weil das einer der StimmbildnerInnen von denen gemacht hat. Das ist Bruder Jakob mit den Jungs zu singen. Und Bruder Jakob funktioniert erstaunlich gut, weil das alle können. Und das hat ja immer diese doppelte Komponente, dass ich immer jede Stelle zweimal hintereinander singe. Und dadurch kann ich erstmal die Gruppe in zwei Gruppen aufteilen und die singen sich das immer zu. Also nicht als Kanon, sondern wirklich einfach nur zwei Gruppen singen das immer im Wechsel. Die eine Gruppe singt Bruder Jakob, dann die zweite auch Bruder Jakob und das geht das ganze Stück so hin und her. Und im Anschluss daran lasse ich die Kinder sich in Zweiergruppen sammeln. Und in diesen Zweierteams lasse ich dann jeden einmal nach vorne kommen, um das in der großen Singarena dann einmal vorzusingen. Und auf die Art und Weise kann ich alle SängerInnen genau einmal alleine hören. Und das gibt mir einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich beim Gruppensingen durch die Reihen gehen muss und gucken und hören muss, ist da einer dabei. Plus, wenn jemand vorsingt, es läuft aber nicht so gut. Ich habe aber den Eindruck, da ist eigentlich was rauszuholen. Dann kann ich einfach zu diesem Doppelteam jemand anderen mit dazu nehmen, wo ich schon weiß, da ist Kopfstimmaktivierung da und der kann schon in höheren Lagen singen. Und häufig fällt es Kindern dann viel einfacher, von einem anderen Kind das nachzusingen, als wenn ich es vorgesungen habe. Und deswegen finde ich, ist das so mit das Beste, was ich in diesen Akquiseeinheiten mache, weil alle das Stück kennen und wir wirklich sofort mit Singen zu tun haben und ich Kinder als Chorsänger mit benutzen kann, um die etwas schwächeren oder noch nicht so erfahrenen Kinder, denen zu helfen, die Töne zu finden und in ihre Kopfigkeit selber hineinzukommen.
Darf ich da kurz mal fragen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe? Das heißt, du lässt die im Wechsel singen als Gruppen?
Genau, ja.
Und dann kommen die aber wirklich zu zweit
ja.
Nach vorne und singen solo,
absolut,
jeweils hin und her.
Absolut.
Und das machen die tatsächlich.
Das machen die alle. Das machen die alle. Ich habe das am Anfang, habe ich das freiwillig gemacht. Habe ich gesagt, ja, wer möchte denn nach vorne kommen? Und da haben sich dann manchmal welche gemeldet. Manchmal hatte ich auch Klassen, wo sich wirklich gar keiner gemeldet hat und gesagt, nee, möchten alle nicht. Und dann war die ganze Sache durch. Und dann stand ich da und konnte überhaupt nicht gucken, was die Mädels und Jungs drauf haben. Aber ich mache dann tatsächlich, wenn wir es alle gesungen haben, als Gruppe und alle merkten, jo, wir können das irgendwie und es läuft, dann sage ich einfach, jeder sucht sich einen Partner. Und gleich darf jeder in die Singarena rein und die Frage ist nur, wer startet? Und danach mache ich das einfach in der Reihe durch und da kommt es natürlich immer mal vor, dass jemand ganz, ganz scheu ist und sich nicht traut. Und sobald das der Punkt ist, sage ich dann auch, ist völlig in Ordnung, wenn du nicht willst, musst du nicht. Aber wenn erstmal klar ist, eigentlich macht es jeder, dann macht es eigentlich auch jeder. Und den meisten tut das dann auch total gut, selbst wenn die nachher nicht bei uns in den Chören sammeln. Dieses Erlebnis, da vorne zu stehen und es einmal gesungen zu haben, weil jeder, der nach vorne kommt, der kann das auch. Wenn ich merke, einer ist wirklich sehr, sehr schwach. Wir haben ja auch zum Beispiel Kinder aus der Ukraine haben wir jetzt ja relativ viele da, die manchmal gar kein Deutsch können. Wenn einer von den deutschen Jungs oder Mädels denen das vorsingt und die das dann nur nachsingen müssen, dann kriegen die das schon irgendwie hin. Das ist dann nicht super, aber irgendwie ist es. Und man steht am Ende da und hat das Gefühl, yo, ich stand in der Gruppe und habe da was alleine vorgesungen. Und das ist schon cool. Und deswegen war ich damals in Essen so unfassbar angetan davon, dass das irgendwie die Methode war. Und auch, weil es irgendwie den Kindern so einen Druck abnimmt, weil ja alle es dann machen und ich nicht mich irgendwie entblößen muss von, ah ja, okay, ich gehe jetzt freiwillig nach vorne und präsentiere mich, weil das ja auch irgendwie viel schambelasteter ist, als einfach das zu machen, was alle anderen dann machen.
Das heißt, du hörst, wenn die Kinder dann Bruder Jakob einzeln singen, du hörst wirklich auch die einzelnen Stimmen. Und das ist ja häufig die Problematik, die wir haben bei kurzen Singstunden, wenn wir nur einmalig gehen, dass wir vielleicht motivierte Kinder sehen, aber begabte Kinder zum Beispiel nicht erkennen können, nicht ansprechen können. Wie löst du jetzt dieses Problem? Du kannst jetzt schon herausfiltern, aber es geht ja bestimmt auch schnell, das Ganze. Du kennst die Namen nicht. Wie gehst du davor?
Ja, der Vorteil bei diesem Bruder Jakob, wenn jeder nach vorne kommt, da habe ich meinen Notizzettel dann tatsächlich bereit und schreibe mir dann auf, wie die jeweiligen Sänger heißen. Und ich schreibe dann auch einfach vieles dann mit. Aber vor allem schreibe ich mir dann halt eine Liste von allen, wo ich den Eindruck habe, yo, das funktioniert. Ja, und dann habe ich halt diese Liste. Und am Ende der Stunde, und das ist jetzt vielleicht das entscheidende Ding, teile ich dann Werbeflyer an alle Kinder aus, sowohl die, die es gut gemacht haben, als auch die, die es nicht gut gemacht haben, damit jeder einfach was hat, womit er nach Hause gehen kann. Weil es ist manchmal schwierig, wenn man sich welche rauspickt und manche gar nichts bekommen haben. Dann ist das so ein sehr kompetitives und enttäuschendes Ding. Und dann steht auch auf dem Zettel auch drauf, wie man sich bei uns melden kann und wenn da Interesse da ist, wie das mit der Homepage und so weiter funktioniert. Und danach schnappe ich mir noch einmal alle Kinder, die auf meiner Liste stehen und ziehe die nochmal raus. Und ich sagte gar nicht, warum die noch bleiben sollen, damit das für die, die gehen, nicht das Gefühl ist, ich habe verloren, ich bin nicht ausgewählt, sondern ich mache das eher so, ja, ihr dürft schon mal alle in die Klasse gehen und mit denen hier muss ich nochmal kurz reden. Und da ist dann schon so ein Moment bei denen, die noch da sind, von, warum müssen wir jetzt hier bleiben?
Was habe ich angestellt?
Ja, was habe ich angestellt? Aber wenn dann der Moment kommt von, warum die eigentlich da sind, dass ich ihnen dann erzähle, dass ich da den Eindruck habe, dass sie das einfach wirklich am tollsten gemacht haben und dass es wirklich, dass da tolle Stimmen da sind, dass die dann eine richtige Begabung haben, ja, dann leuchten natürlich die Augen auf. Und das ist natürlich auch ein Gender-Ding. Ich finde, das funktioniert bei Jungs besonders gut, weil da einfach aus Gendergründen so eine Kompetitionsgedanke anerzogen ist, der auch einfach vorhanden ist, was man einfach wissen muss, womit man umgehen muss. Das heißt nicht, dass ich es irgendwie gut finde, aber es ist einfach da und viel funktioniert dann darüber, dass sie nochmal diese eigene Wertschätzung bekommen. Und dann erzähle ich wirklich, was wir so machen in unseren Chören. Ich erzähle dann sowohl über Singen als auch über Sachen, die wir machen, die vielleicht gar nicht so viel mit Singen zu tun haben. Aber mache da schon immer den Hinweis, dass wenn man eigentlich keinen Bock auf Singen hat, dann trotz aller unserer tollen Freizeitaktivitäten, die wir gestalten, es nur Sinn ergibt, wenn man Lust auf Singen hat. Und dann bekommen die von mir einen Zettel, wo das draufsteht. Der ist für die Eltern, das ist wirklich eine Form von Elternbrief, den die dann mit nach Hause nehmen. Und wo dann draufsteht, dass ihre Kinder toll gesungen haben. Und da gibt es dann einen Bereich zum Ausfüllen, ob man Lust hat auf ein Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch. Das heißt, es ist keine Anmeldung oder ein Vertrag oder sowas, den man ausfüllt, sondern es ist nur, ob man Lust hat auf ein Kennenlerngespräch und dann ein Feld zum Einfüllen für Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ich weiß, dass es andere Chöre auch machen, dass die einfach nur so die Flyer rausgeben und darauf warten, dass die Eltern sich selber melden. Aber ich finde, das erhöht die Hemmschwelle für Eltern aus vielleicht weniger interessierten oder bildungsfernen Haushalten. Weil, also es ist schon so, dass die Eltern, die sich selber um die Jungs kümmern, dass da die Chance, dass sie nachher da bleiben, die ist höher. Das ist statistisch einfach so. Aber ich möchte auch, dass Kinder, die das Potenzial haben, auch wenn von den Eltern nicht so viel Support zu Hause da ist, ich denen trotzdem das möglichst einfach mache, dazuzukommen. Und das heißt, diese Zettel, die dann zu Hause haben, die müssen die nur zu Hause ausfüllen, ihren Kindern wieder mitgeben. Die bringen die dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen zurück in die Schule. Die werden dann von der Klassenlehrerin gesammelt, kommen zur Schulleitung und werden dann postalisch an mich geschickt. Und dann bekomme ich so innerhalb der Wochen danach einfach einen Batzen an Zetteln, wo dann die Telefonnummern drauf sind. Und dann rufe ich an bei allen Eltern und mache mit denen Einzelgespräche auch und lerne die ein, dass sie eine halbe Stunde dann zu uns in die Singschule kommen, wo ich dann denen alle Räumlichkeiten zeige, unser ganzes Personal zeige, mich vorstelle und erzähle, was wirklich innerhalb des ersten Chorjahres passieren wird und was aber auch nach dem ersten Chorjahr passiert, wo das Hobby ja sich dann gerade bei uns irgendwie nochmal anders aufstellt, wo man dann auch plötzlich zweimal die Woche Probe hat und wo man auch Konzertreisen hat und wo man auch Hochämter gestaltet und wo klar ist, im ersten Jahr, das ist zwar ein Schnupperjahr, aber das Ziel ist es, nach einem Jahr das und das zu machen, damit nicht nach einem Jahr Eltern und Sänger merken, ah, okay, so sieht das nachher aus. Das haben wir ja gar nicht gewusst, Herr Piel. Und dann hat man immer die gleichen Diskussionen und denen kann ich einfach, finde ich, dadurch sehr gut vorbeugen, dass ich von Anfang an mit ganz offenen Karten spiele, damit auch Eltern oder Sänger, die merken, nee, das ist eigentlich nicht meine Art von Hobby, sich dann auch wirklich von Anfang an verabschieden und wir dann nicht ewig mit Diskussionen Zeit verbringen von, warum sollte das Hobby eigentlich so und so sein. Und da muss man natürlich wissen, das ist schon zeitaufwendig, dieses, ich bin erstmal in den Schulen, dann muss ich die Eltern anrufen, dann habe ich Einzelgespräche, danach brauche ich die richtige Anmeldung von denen, die mir per Post zuschicken müssen. In jedem von diesen Steps gibt es Punkte, wo der Ansprechpartner sich nicht zurückmeldet, zum Beispiel die Schule meldet sich nicht wegen des Termins oder irgendwelche Leute, die ich angerufen habe, aber vielleicht auch nicht erreicht habe, melden sich nicht zurück oder welche, die beim Gespräch da waren und die richtige Anmeldung nicht abgegeben haben, melden sich nicht zurück und man ist dann schon dauerhaft in so einem Hinterher-Telefonier-Modus für Monate. Das frisst dann nicht jeden Tag super viel Zeit, aber man hat damit dann schon regelmäßig in der ersten Jahreshälfte, also zwischen Weihnachten und den Sommerferien, zu tun. Ja. Aber durch diese Einzelgespräche habe ich halt den Eindruck, dass ich da viel besser das an den Mann bringen kann, was wir eigentlich machen, nämlich mit Kindern zu singen und die für Musik zu begeistern und auch ein Verhältnis zur Kirche darzustellen, das diese Leute vielleicht gar nicht haben, die ja Kirche häufig nur aus medialen Dingen kennen, wo man natürlich eine gewisse Abschreckung passiert, die natürlich auch nicht zu Unrecht passiert, weil natürlich auch wirklich viel Scheiß passiert ist, was sowohl was Missbrauch angeht, was aber auch wirklich Strukturprobleme in der katholischen Kirche, die vorhanden sind, die medial natürlich präsenter sind als die Sachen, die auch wirklich gut laufen. Aber es ist schon wichtig, den Leuten dazu zeigen, was wir hier konkret machen, mit welchen Personen die zu tun haben, welches Präventionslevel wir auch fahren im Chor und dadurch würde ich einen anderen Eindruck von unserem Konstrukt generieren. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich diese Einzelgespräche habe. Das schaffe ich nicht in den Schulen, weil ich da an die Eltern gar nicht rankomme. Und das passiert halt in diesen Einzelgesprächen.
Wir haben jetzt schon gehört, dass die Schulen auch ein bisschen was für dich leisten, nämlich sowohl natürlich dich in die Klassen zu lassen, aber auch diese Antwortzettel einzusammeln und an dich zu schicken. Wie würdest du denn auch rangehen, wenn man den Kontakt mit, ich sage jetzt mal, Grundschulen grundsätzlich mal aufbauen möchte, um ein Projekt, wie du es beschrieben hast, durchzuführen und zwar an vielen Schulen?
Ja, ich glaube, dieser Erstkontakt mit der Grundschule, der ist natürlich irgendwie entscheidend. Und man braucht sich nichts vorzumachen, wenn ich da hingehe und der Grundschule sage, ich würde gerne bei Ihnen reinkommen, um Sänger zu akquirieren, dass die Chancen dafür vorhanden sind, aber vielleicht nicht unfassbar hoch sind. Man kann die Chancen erhöhen dadurch, dass man das ganze Ding den Schulen als Win-Win-Situation verkauft, die es ja auch wirklich ist für die Grundschulen. Und zwar, das heißt, ich täusche nicht falsche Tatsachen vor, sondern ich hebe einfach die Aspekte dabei vor, die für die Grundschulen profitabel sind. Das ist zum einen, dass ich vor allem da reingehe, um mit den Kindern zu singen und denen eine musikalische Stunde zu bieten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass ich denen vermittle, was das Hobby für die für einen Profit hat. Nämlich, dass ich den Kindern da die Chance biete, sich wirklich sich zu bilden und musikalisch aufzublühen und dass gerade für Jungs etwas ist, was in deren Leben sonst nicht so viel vorkommt, weil die ja doch dann sehr in die kompetitiven Sporthobbys eingebunden sind und wir hier ein viel weicheres Hobby fahren, was für die Kinder Gewinn bringt ist. Und wenn die Lehrer das Gefühl haben, es wird für die Kinder ein gewinnbringende Aktion angeboten, was hier auch ist, dann ist da die Hemmschwelle viel geringer zu sagen, ich lasse jemand Fremdes, Externes in meinen Schulbetrieb hinein. Plus, das braucht man nicht so doll hervorzukehren, aber ich weiß, dass das immer ein Vorteil für die Schulen ist. Ich nehme natürlich Arbeit ab in dem Moment, wo ich eine Stunde gebe, die dann halt ein anderer Lehrer nicht geben muss. Beziehungsweise der in der Zeit vielleicht mal kurz irgendwie dabei ist, aber sich um andere Sachen kümmert. Und wenn sie das Gefühl haben, sie können ihren Lehrern und ihren Schülern was bieten, was für die den Alltag verbessert, dann gibt es da eine gute Chance, dass sie dabei sind.
Mich würde jetzt noch interessieren, was über das, was wir jetzt schon besprochen haben, also Akquiseprojekte, Nachwuchsgewinnung im Allgemeinen, was darüber hinaus ist noch wichtig, dass Eltern und Kinder sich auch für den Chor oder die Singschule wirklich entscheiden und begeistern können?
Ja, ich glaube, es sind irgendwie einige Faktoren. Also das Wichtigste ist, was wir gerade eben schon hatten, das sind diese ersten Kennenlerngespräche, wo ich wirklich mit den Eltern selber agiere und die mich persönlich kennenlernen und ich denen erzählen kann, was wir alles machen und wer ich eigentlich bin. Aber zu dem Punkt muss es natürlich erstmal kommen. Also wenn ich zu Hause sitze und bekomme zum Beispiel von meinem Kind so einen Zettel, wo draufsteht, da ist irgendwie Talent da, da würde ich im 21. Jahrhundert wahrscheinlich erstmal im Internet gucken, womit ich es eigentlich da zu tun habe. Und wenn da entweder kein Feedback oder keine Präsenz ist oder noch schlechter negative Präsenz ist, was man ja, je nachdem wie die Homepage gestaltet ist, vorkommen kann.
Wenn eine Homepage existiert.
Genau. Aber ich würde sogar so weit gehen, dass es sein kann, dass keine Homepage besser sein kann als eine schlecht gemachte. Weil da ganz andere Vibes rüberkommen. Also eine schlecht gemachte Homepage, die sagt mir ja nicht nur, da kann jemand nicht mit Technik umgehen, sondern die kann auch ein ganz verqueres und vielleicht auch traditionalistisch anmutendes Bild von meinem Verein liefern. Ja, und bestimmte kirchenaverse Einstellungen noch verstärken, die vielleicht bei den Eltern ja eh schon vorhanden sind. Denn was ich eben erzählt hatte über dieses Durchbrechen von Aversionen, vor allem in der weiterführenden Schule, damit habe ich es ja bei Eltern immer zu tun. Das ist eigentlich das Hauptding, dass ich erstmal das sprengen muss, bestimmte Vorurteile, die vorhanden sind. Und das kann eine Homepage, glaube ich, okay gewährleisten. Das ist nicht das einzige Ding, aber ich kann so eine Homepage natürlich sehr offen gestalten. Ich kann die sehr modern gestalten. Ich kann was über meine eigenen Werte da erzählen und zwar nicht versteckt hinter irgendwelchen verklausulierten Impressumsdingen, sondern wirklich präsent auf den ersten Blick direkt sehen, wofür steht eigentlich mein Ensemble? Was ist für mich wichtig? Und ich kann natürlich dort auch gut mich selber und meine Mitarbeiter vorstellen und einen Eindruck vermitteln, mit wem wir es eigentlich da zu tun haben. Gleiches gilt ja auch für Bilder, die man da sind, weil wir, glaube ich, ja gerade im 21. Jahrhundert ja sehr optisch geprägte Menschen sind und häufiger auf so eine Homepage gehen und glaube ich nach, weiß ich nicht, unter 3 Sekunden haben wir, glaube ich, für uns schon eingeschätzt, spricht mich das an oder spricht mich das eher nicht so richtig an und finde ich die Leute da sympathisch oder finde ich die nicht sympathisch? Und wenn der Ersteindruck so mittel ist, dann glaube ich, ist auch die Chance, dass man sich überhaupt mit den anderen Inhalten auseinandersetzt, eher gering. Das heißt, ich muss am Anfang, muss die Homepage ansprechend sein, um Leute dazu zu bringen, sich überhaupt da weiter zu bewegen. Und je länger die Leute sich damit auseinandersetzen, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass sie das Gefühl bekommen, okay, das ist irgendwie ganz cool, habe ich noch nie was mit zu tun gehabt, aber sieht erstmal nett aus. Und sieht erstmal nett aus, kombiniert mit mein Kind fand diese Stunde cool, reicht häufig, nicht immer, aber reicht häufig aus für dieses Erstgespräch. Und ja, deswegen glaube ich, ist die Homepage irgendwie das Wichtigste. Was dem noch helfen kann, ist natürlich, wenn man Projekte auch macht, also auch musikalische Projekte, dass man das bewirbt. Und zwar sowohl plakativ als auch im Internet, als auch medial mit Zeitungen und möglicherweise auch Radio, was einem halt zur Verfügung steht. Denn man muss sich, glaube ich, klar machen, dass wenn man Werbung macht für Veranstaltungen, dann ist das nie immer nur die Werbung für die Veranstaltung, damit da mehr Leute kommen, wovon ich auch was habe, ganz direkt. Aber ich muss mir klar machen, dass jede Form von Werbung, die ich schalte, auch eine Werbung für mein gesamtes Stadtkonstrukt im Allgemeinen ist. Also ich baue eine Präsenz innerhalb der Gemeinde, der Stadt, der Region auf. Und wenn diese Präsenz da ist, dann ist da auch ein anderer Anknüpfungspunkt für Eltern da, wenn die zum ersten Mal direkt über ihr Kind von dem Chor hören. Weil wenn ich schon, weiß ich nicht, dreimal gesehen habe, ah, okay, das ist irgendwie so ein Verein, der macht hier irgendwie Konzerte, dann ist was anderes, als wenn ich das kriege und denke, habe ich noch nie von gehört, katholische Kirche, keine Ahnung. Und deswegen muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass wirklich jede Form von Medienpräsenz, die man gestaltet, auch eine langfristige Wirkung und nicht nur diese kurze bzw. mittelfristige Wirkung für das aktuelle Konzert oder die aktuelle Konzertreise generiert.
Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, dass auf einer Homepage auffindbar ist? Jetzt neben einem Bild vom Ensemble, von der Leitung, von den StimmbildnerInnen vielleicht, darüber hinaus, was man als potenzielle Eltern oder auch Jugendliche sehen möchte?
Ja, also ich glaube, das ist nicht das Wichtigste, aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man entweder die Termine der Auftritte sehen kann, beziehungsweise eine Verlinkung zu einer Plattform, wo man das sehen kann, dass man ziemlich schnell dahin kommt, dass man gucken kann, was machen die denn eigentlich so? Also die sind ja irgendwie ein musikalischer Verein oder eine musikalische Gruppe. Was für Auftritte haben die? Das ist, glaube ich, schon wichtig. Dann ist es, glaube ich, sehr wichtig für Eltern zu sehen, wie kann ich mein Kind eigentlich anmelden? Das ist halt für diese Akquise-Zettel, von denen ich eben erzählt habe, nicht so entscheidend, weil die haben diesen Zettel ja schon vor sich liegen und da müssen die ihn nur abgeben und ihre Telefonnummer draufschreiben. Aber ich finde, dass wenn man sehen kann, wie kann ich mich anmelden, wenn das nett formuliert ist, wenn das einfach geschrieben ist, also wirklich in vier einfachen Steps, wie man da hinkommen kann, dann wirkt es offener und nicht wie so ein Verein nur für bestimmte ausgewählte Leute, sondern es zeigt eine Offenheit, jeder, der möchte, kann sich hier anmelden. Ich habe mir da Sachen abgeschaut, zum Beispiel bei den Hannoveranern. Die haben eine sehr gut funktionierende Homepage, wo es einfach verschiedene Aspekte auf der Homepage ist, je nachdem, was gerade eigentlich das Anliegen des Homepage-Benutzers ist. Und die haben dort auch eine sehr einfache, sehr kurze, aber wertschätzende Möglichkeit aufgeschrieben, wie man sich selber beim Chor melden kann, um dort dann zum ersten Mal hineinschnuppern zu können. Und genau, das ist, glaube ich, vielleicht mit das Wichtigste. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, dass da auch Bilder drauf sind, wo man die Örtlichkeiten und Aktionen sehen kann. Also, was macht der Chor? Man hat häufig dann so Bilder da, wie da spielen nochmal Jungs irgendwo Fußball. Das Entscheidende ist, finde ich, aber nicht der Fußball auf dem Bild, sondern das Entscheidende ist die Freizeitaktivität. Dass irgendwie klar ist, was wir hier machen, das ist nicht immer nur, wir stehen in Roben in der Kirche und danach gehen wir alle nach Hause, sondern dass so ein Chor, wenn er gut funktioniert, ja noch so ein ganz anderes Freizeitleben mit sich gestaltet. Denn, und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, Akquise ist ja nicht nur Kinder für seinen Chor bekommen, sondern eigentlich ja auch Kinder in seinem Chor halten. Und ich glaube, wenn wir ein Hobby fahren, das über, wir treffen uns einmal in der Woche für eine Stunde und ansonsten hat man keine weiteren Verpflichtungen und singt vielleicht einmal im halben Jahr beim Auftritt. Wenn wir darüber hinausgehen wollen und mehr bieten wollen, sowohl musikalisch als auch sozial, dann muss ich sozial auch Dinge anbieten, die über das Musikalische hinausgehen. Und das sind Freizeitgestaltungen, das können Ferienfreizeiten sein, das können vielleicht Spiele nach der Probe sein, das kann ein Betreuungsangebot sein, das zwischen Stimmbildung und Chorprobe stattfindet. Und das darf ich da zeigen, weil das die Leute interessiert und weil das irgendwie auch eine Normalität für das Hobby schafft, das von diesem, ja, ich sag mal, kirchlichen Ballast, den man manchmal hat, befreit ist. Denn dass die nachher bei uns auch gerne die Gottesdienste gestalten, das ist natürlich so, aber das ist nicht von alleine gekommen, sondern das passiert, weil wir die Gottesdienste so gestalten, dass es für Kinder und Jugendliche Freude macht, dazu musizieren und weil sie natürlich in gewisser Weise auch eine der Hauptrollen da spielen und dort auch wirklich viel zu tun haben und nicht nur für ein Stück kommen und dann wieder gehen und der Rest ist nur Liturgie. Und all das darf ich zeigen und ich glaube dann, gerade wenn ich das mit vielen Bildern verbinde, dann ist das eine attraktivere Homepage, als wir sie bei einigen Chören finden.
Was denkst du denn, ist bei euch der Grund, dass die Jungs kommen und warum sie auch bleiben?
ich denke, dass das eine Mischung aus all den Sachen ist, die ich jetzt eben eigentlich erzählt habe. Also ich glaube, dass unsere Akquise, dass wir versucht haben, die wirklich durchzuprofessionalisieren, dass wir jedes Jahr gucken, was hat gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt, an welcher Stellschraube kann man nochmal was verändern. Denn es ist schon im ländlichen Bereich nicht so einfach, überhaupt an SängerInnen zu kommen. Denn, also ich bin ja selber im Ruhrgebiet groß geworden, da haben wir es ja mit, alleine in Essen, irgendwie mit 500 bis 600.000 Einwohnern zu tun. Und in Kevela reden wir halt von 20.000 Einwohnern. Und wenn ich nicht wirklich hinterher bin, diese Akquise ordentlich zu fahren, in alle Dörfer zu gehen, dann ist einfach die Anzahl der Jungs, die sich überhaupt dafür interessieren, viel zu gering, als dass man nachher vierstimmig singen könnte. Ich glaube auch, dass der Umstand, dass man überhaupt einen Knabenchor hat, es einem einfacher macht, Jungs anzusprechen. Das heißt nicht, dass ich prinzipiell gegen choredukative Formen bin. Ich finde, dass nur bei Singen wir es mit einem gendermäßig eher mädchenaffinen Hobby zu tun haben. Und wir können in dieses eher weiche, eher mädchenaffine Hobby leichter Jungs integrieren, wenn die eine eigene Gruppe bekommen. Das heißt, meine Erfahrung ist, man hat mit einem gemischten Kinderchor in der Regel 30 Mädels und zwei Jungs. Und die zwei Jungs haben einfach keinen Bock mehr, weil sie das Gefühl haben, ich bin hier gendermäßig nicht richtig aufgehoben. Und das geht im Knabenchor besser. Ich finde, das ist einer der Vorteile von Knabenchor. Der zweite ist, dass wir die Jungs gut durch den Stimmwechsel führen können und die dort gut betreut sind, was manchmal im gemischten Chor auch geht, aber schwieriger ist, weil der Fokus nicht so sehr darauf ist. Und bei uns ist irgendwie klar, alle müssen, wenn sie 13, 14, 15 sind, durch den Stimmwechsel durch und sind dann bei Männerstimmen. Und der letzte Punkt ist natürlich, und das ist auch ein Vorteil, den man, glaube ich, bei Mädchenchören auch gestalten kann, aber da muss man es dann anders herbeiführen, dass man bei uns ja schon mit 13 der Leistungsträger des Chors sein kann. Bei uns sind die wichtigsten Sänger ja nicht die 18-Jährigen, sondern die wichtigsten sind halt die 13-Jährigen, die kurz vorm Stimmwechsel sind und nochmal in der Prämutation richtig aufblühen im Alt und im Sopran und uns nach vorne bringen. Ich glaube, das sind aber grundlegende Dinge, die überhaupt eine Berechtigung von Knabenchor erzeugen, weil warum sollte man sonst nicht choredukativ singen und damit Mädchen und Jungs gemeinsam vorangehen? Aber was bei uns vielleicht noch auch noch gut funktioniert, ist, dass wir in den letzten Jahren versucht haben, den Knabenchor sehr partizipativ zu gestalten. Das ist dadurch gekommen, dass eine unserer Stimmbildnerinnen über Partizipation in Knabenchören promoviert hat und wir sehr viel ausprobiert haben. Sie hat sehr viele Interviews in Deutschland geführt und wir haben sehr viele Dinge ausprobiert, die woanders gut geklappt haben. Und dadurch haben wir ein hohes Mitbestimmungslevel von dem, was unsere Sänger tun. Das gilt nicht nur für die Männerstimmen, sondern auch für die Knabenstimmen, die gemeinsam einen Sängerrat bilden, der mit mir und den StimmbildnerInnen gemeinsam gestaltet, was wir tun. Das heißt sowohl, was für Reisen wir unternehmen, auch was für Freizeitaktivitäten wir machen und was für Essen wir jetzt vielleicht für die Reise bestellen. Aber es ist auch dafür da, um mitzubestimmen, was wir bei Konzerten zum Beispiel singen. Und es können Wünsche geäußert werden und es kann tatsächlich auch mitentschieden werden, was an Repertoire passiert. Und ich glaube, dieses Gefühl von, ich darf meinen eigenen Chor gestalten und ich darf in meinem Chor selber bestimmen, was hier gesungen wird und was wir unternehmen, das macht doch nochmal, glaube ich, einen großen Unterschied für viele Sänger und bindet die sehr an die Gruppe und ans Team und an das Hobby. Und ich glaube, dass das ein maßgeblicher Grund dafür ist, warum es so gut läuft. Und ein weiterer Punkt, glaube ich, warum die Jungs bleiben, ist, weil wir gute und schöne Musik machen. Das klingt jetzt erstmal sehr platt und vielleicht sogar ein bisschen unbescheiden, aber ich glaube, dass das tatsächlich ein Punkt ist, der bei den Jungs und wahrscheinlich auch bei Mädchen einen Unterschied macht, dass man weiß, wir sind nicht einfach nur ein Kinderchor, sondern wir haben hier es mit einem Hobby zu tun, wo die Jungs wissen, wir können etwas, was sonst erstens niemand kann und zweitens, was anderen Menschen total viel Freude bereitet. Und das macht ja was mit dem Selbstbewusstsein. Zu wissen, ich mache hier ein Konzert, wo ich der Hauptdarsteller bin und in dieses Konzert kommen Leute und zwar nicht nur, weil ich ein Kind bin, sondern weil das wirklich total schön ist und die das total mögen, was wir hier abliefern. Und ich glaube, dass das was mit dem Selbstbewusstsein macht und mit der Struktur, wie so ein Chor funktioniert. Und all das können wir nicht erreichen, wenn wir keine Stimmbildung haben. Denn da braucht man sich vielleicht nichts vorzumachen. Viele Chorleiter haben ja nicht so viel sängerische Erfahrung oder gesangspädagogische Erfahrung, was noch besser ist. Wenn ich das als Chorleiter mitbringe, dann ist das schon Gold wert, weil ich in den Proben einfach farblich ganz anders mit den Jungs arbeiten kann. Ich kann auch auf deren Stimme und deren Stimmgesundheit viel besser achten und drauf eingehen und zu gucken, dass es gut geformt ist. Aber ich habe ja, selbst wenn ich Gesangspädagoge zusätzlich bin zu meiner Chorleitung, gar keine Zeit, mit jedem der Sänger einzeln zu arbeiten. Das heißt, als integralen Bestandteil brauche ich Stimmbildung, wie auch immer die stattfindet. Das kann im Notfall auch Gruppenunterricht sein. Ich würde aber immer Einzel- oder Zweierstimmbildung präferieren, weil man da einen Stimmbildner oder eine Stimmbildnerin hat, die mit den Jungs auf einem ganz anderen Level arbeiten kann. Und die ja auch die Klangfarbe gestaltet. Ich würde ja auch, also in anderen Bereichen zum Beispiel, würde ich ja auch nie bei der Orgel sagen, ja, völlig egal, wie die Register klingen, sondern da interessiert mich die Farbe ja auch. Und beim Chor finde ich, dass, wenn die Klangfarbe nicht stimmt, dass, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch ästhetisch alles andere in den Hintergrund gerät. Und ich glaube, dass das entscheidend ist für das, wie der Chor klingt, wie er wahrgenommen wird, aber auch wie die Jungs sich selber wahrnehmen. Also wenn ich weiß, meine Stimme, die wird immer besser, die wird immer schöner, ich höre mir selber gerne zu und alle anderen Leute hören mir auch gerne zu, dann glaube ich, bringt das den Chor sowohl klanglich als auch sozial viel, viel weiter, als man das manchmal bei Chören beobachten kann, wo Stimmbildung vielleicht eher so ein Randdasein, so eine Pflichtveranstaltung darstellt, die ja, die man halt haben kann, auf die man aber auch vielleicht verzichten kann. Und ich finde, das merkt man sehr, sehr deutlich am Sound und an der Qualität, an dem, was die Chöre wirklich bringen. Und deswegen glaube ich, dass Stimmbildung auch bei uns der Gamechanger war. Und dass wirklich die Wahrnehmung der Sänger, aber auch des Publikums absolut verändert hat, wie dieser Chor sich entwickeln konnte.
Vielen Dank an Sebastian Piel. Wenn ihr jetzt noch ein paar Hintergründe erfahren möchtet, dann findet ihr weitere Materialien auf unserer Website unter www.puri-cantoris.de/supportpodcast. Und in der nächsten Folge geht es auch um den Knabenchor Keveler, diesmal mit Lea Tigges und zum Thema Partizipation von Chormitgliedern. Bis zum nächsten Mal.